Drei Punkte an der Ostsee. Schalke versenkt die Kogge.
Im Osten nichts Neues. Chaos auf den Rängen führt fast zu Spielabbruch.
Verkauft und verraten. Schalke öffnet Tür für DFL-Investoreneinstieg.
Jahresabschluss zu Hause gegen das Kleeblatt. Bleibt uns das Matchglück weiter erhalten?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve und ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Einen Tag später als sonst, am Dienstag. Ich bin immer noch ziemlich krank. Gestern ging es gar nicht, heute marginal besser. Und wir wollen über das Spiel reden gegen Hansa Rostock. Ich würde sagen, das war das längste Zweitligaspiel aller Zeiten. Anpfiff 13:30, Abpfiff knapp nach 16 Uhr irgendwann. Grund sind, wie ihr mitbekommen habt, Fanausschreitungen gewesen. Wir haben viel zu besprechen. Schalke, Auswärtssieg in Rostock, DFL-Investoreneinstieg, Krawall auf den Rängen. Wieder viel aus Fansicht passiert in den vergangenen Tagen. Und darüber reden wir jetzt in der kommenden guten Stunde. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix. Grüße nach Aachen.
Grüße nach Köln, Glück auf. Ja, wie du schon gesagt hast, pickepacke volles Programm auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden hier mehr über Dinge reden, die nicht auf dem Rasen passiert sind, als wir das sonst tun. Denn ja, fußballerisch muss man sagen, hatte dieses Spiel wirklich ganz wenig zu bieten gehabt. Also gerade die erste Halbzeit war mal wieder ein Verbrechen am Fußball gefühlt. Also hat mich so ein bisschen an das Osnabrück-Spiel auch erinnert. Also unteres Zweitliganiveau auch gewesen. Dann mit dem besseren Ende, Gott sei Dank für uns. Wie ihr schon vorhin gemerkt habt, Matchglück ist auf jeden Fall da aktuell. Das ist ja auf jeden Fall gut. Und wir sind nicht mehr 16. Wir stehen auf keinem, nicht mehr auf dem Relegationsplatz. Wir haben uns da oben gekämpft, Platz 13. Was ist da los?
Ja, wir haben es ja angekündigt. Wenn wir jetzt gewinnen, dann geht's nach oben. Und sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen schöner aus. Das erste Mal seit jetzt wirklich längerer Zeit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Kann gern so bleiben. Und wenn wir einigermaßen vernünftig das letzte Spiel bestreiten sollten gegen Fürth, könnte das auch über die Winterpause so sein.
Ja, besser ist das auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, ja, fackeln wir nicht lange, gehen ins Spiel rein und in die Analyse. Zunächst natürlich mit der Aufstellung. Und da hat Kari Gerads ja eigentlich gar nichts geändert oder wollte zumindest nichts ändern. Kurz vor Anpfiff ist Schallenberg leider noch ausgefallen. Aber sonst blieb die Aufstellung komplett gleich. Fährmann im Tor, Kaminski, Kalas in der Innenverteidigung, links Mörkin, rechts Matrijani. Im defensiven Mittelfeld hat Paul Seguin wieder gestartet und auf den Außen dann Tobi Mohr und Idrissi jetzt für Schallenberg. Und vorne drin dann Karaman, Lassme und Terodde. Lassme, ich hatte ja noch letzte Woche gefordert, dass Top eine Chance bekommt. Dem war leider nicht so. Lassme durfte wieder ran und hat für mich wieder Argumente geliefert, nächstes Spiel nicht zu spielen. Aber ich glaube, dazu kommen wir dann gleich noch. Ja, und so sind wir dann ins Spiel gestartet, wo es wirklich für eine sehr lange Zeit nichts zu bereden gibt, denke ich.
Nee, überhaupt nicht. Fußballerisch sind die ersten 38 Minuten eine absolute Zumutung gewesen. Daher einmal kurz eine Einführung in den DFB-3-Stufen-Plan, wem das nicht sagt. Da geht es darum, was passiert bei Ausschreitungen von Fans. Da gibt es die erste Stufe, die ist, dass der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, die Mannschaften auf dem Platz bleiben und gewartet wird, bis die Situation sich entspannt hat. Dann geht das Spiel weiter. Die Stufe 2 ist dann die nächste Eskalationsstufe. Da bittet der Schiedsrichter die Mannschaft in die Kabine und unterbricht das Spiel, bis sich die Situation entspannt hat. Und die dritte Option ist dann, erst wenn diese ersten beiden Möglichkeiten ausgeschöpft sind, ist dann der Spielabbruch. Rostock und Schalke, lange Vorgeschichte. Vor 2 Jahren flogen Ziegelsteine. Rostocker Fanszene bei aller Rivalität unter Fanszenen ist nochmal was ganz Eigenes. Vor 2 Wochen gab es einen Lichtenhagen-Banner in der Kurve von Rostock. Wem das wiederum nicht sagt, 1992 gab es einen rechtsextremen Anschlag, wo ein Teil auch der organisierten Fanszene, aber auch viele Rostocker bekannte Nazis das bekannte Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen angesteckt haben, angezündet haben. Und das hat Rostock glorifiziert auf einem Banner und das tun sie seit Jahren immer wieder. Und ja, daher ist die Fanszene da leider sehr, sehr durchseucht und Probleme gibt es da des Öfteren. Die Schalker Fanbeauftragten haben deshalb die Schalker gebeten, nicht in Trikots oder anderen Fanutensilien zum Spiel zu reisen, aber trotzdem auch aufgrund der Stadionsituation, dass die Heimkurve direkt neben der Auswärtskurve ist in Rostock, ja, war das schon ein bisschen vorprogrammiert und es hat genau 3,5 Minuten gedauert, bis die ersten Böller flogen, sowohl von Schalke als auch von Rostocker Seite. Die Schalker-Fans mit allem angefangen hätten, ist tatsächlich einfach faktisch widerlegbar, was nicht heißt, dass die Schalker-Fans unschuldig oder unbeteiligt sind. Nochmal klar zu betonen, es sind auch übrigens nicht die Schalker Fans, es sind auch nicht die Ultras, es ist nicht die UG gewesen, sondern die üblichen Verdächtigen, Hugos, Malerknappen etc. 4. Minute, erste Unterbrechung, knapp 2 Minuten, danach lief das Spiel wieder und bis zur 38. Minute, ja, fußballerisch nichts Erwähnenswertes. Die Szene, die es am besten beschreibt, ein Freistoß in der 23. Minute, Seguin schießt Brian Lassme ab, der ja sozusagen die Schalker-Mauer stellt, ja, immer ein häufig beobachtetes Phänomen, um die Sicht für den Torwart zu verdecken. 1 Meter entfernt von der gegnerischen Mauer auch noch eine kleine Mauer aufzubauen. Ja, Seguin schießt eben diese Mauer an, das heißt, wir verteidigen sozusagen unsere eigenen Angriffe. Ansonsten 38 Minuten, kein Torschuss.
Ja, richtig, also ein sehr, 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 sehr langweiliges Spiel. Also jede andere Beschäftigung war deutlich spannender, da gerade vorm Fernseher zumindest. Ja, und in der 38. Minute sollte es dann knallen, sowohl einmal auf dem Platz als auch dann weiterhin auf den Rängen. Auf dem Platz haut der Stürmer von Rostock, Brumado, Idrissi an der Außenlinie mal komplett um, mit dem Ellbogen schön ins Gesicht. Schiedsrichter Winter entscheidet zunächst auf Gelb, hat dann aber erstmal noch Besseres zu tun, denn auf den Rängen knallt es auch wieder ordentlich. Mittlerweile haben die Rostocker Fans sind in den Block zwischen Auswärtsblock und der Heimkurve reingestimmt. Das war dieser Pufferblock, der ja oftmals genutzt wird, auch auf Schalke zum Beispiel, wenn Derby ist. Da werden ja dann immer ein halber Block oder ein paar Sitzreihen freigelassen, um einfach ein bisschen Abstand da zu schaffen. Die Rostocker sind da aber durchgebrochen. Mittlerweile sind auch Raketen gezündet worden, von links nach rechts geschossen worden. Und ja, das i-Tüpfelchen war dann, dass die Schalker die Plexiglasscheibe durchgetreten haben.
Ja, demontiert. Und die haben ja angefangen, da erstmal richtig mit so einem Hammer dran rumzuwerkeln.
Ja, also die war komplett gesprungen und dann hat es nur noch wirklich Fußtritte gebraucht. 2, 3 Fußtritte ordentlich, bis das Ding dann durchgebrochen war und auch Schalker, also eine direkte Konfrontation möglich gewesen wäre. Polizei ist dann aber auch eingeschritten, natürlich wie immer mit Pfefferspray und Co. Wobei man da auch sagen muss, ich glaube, wären die da nicht reingekommen, ich glaube, dann hätte es richtig geknallt.
Man muss dazu sagen, also bei allem völlig berechtigten Polizei-Hate und man kann sich über die Pressemitteilung von denen schon wieder nur aufregen und schämen, aber sie haben das in der Kurve tatsächlich relativ deeskalierend gemacht und dann nicht wieder ganze Blöcke mit Pfefferspray eingedeckt und haben halt auch die Sicherheitskräfte, haben da halt auch tatsächlich wirklich, es gibt Szenen, wo die wirklich Rostocker da richtig rausziehen, richtig wegziehen und da wieder zurückschubsen. Da ist also ist verhältnismäßig deeskaliert gewesen für das, was in den letzten Wochen gewesen ist.
Es wurde nicht wieder geknüppelt, wie man das sonst jetzt kannte. Also es war halt wie eine Mauer, die da stand und einfach dann die Fans da gegenseitig voneinander weggehalten hat. Auf jeden Fall hat sich die Situation dann über Minuten lang nicht beruhigt, sodass dann Schiedsrichter Winter entschieden hat, beide Teams in die Kabinen zu bitten. Und dann war erstmal, ich weiß nicht, wie lange war es, eine halbe Stunde? Halbe Stunde war gar nichts los. Es wurde sogar über einen möglichen Spielabbruch diskutiert, denn die Situation hat sich da wirklich erst sehr, sehr langsam beruhigt, bis die Gemüter wieder ein bisschen runtergekocht waren. Ist halt sehr viel Zeit vergangen. Es lief, glaube ich, irgendwie die 80. bei Sky zumindest die 80. Spielminute schon. Sky hat einfach nämlich die Uhr weiterlaufen lassen, bis Schiedsrichter Winter wieder gesagt hat, okay, wir können hier weitermachen mit dem Vorwand, passiert hier noch einmal was, ist hier Ende. Das ist Gott sei Dank nicht passiert, wobei, wie gesagt, dann was Kurioses dann, wie ich fand, passiert ist. Ich habe ja gerade erzählt, Brumado haut Idrissi komplett um. Auch da war schon in der Wiederholung sowohl Kommentator als auch, denke ich, jeder vom Bildschirm zu Hause dachte, oh, das muss man sich eigentlich nochmal angucken, das ist eine rote Karte. Und das, finde ich, hat der Schiedsrichter, hattest du ja auch gesagt, wir haben ja drüber geschrieben, hat er richtig gut gemacht. Erst mit Geratz und dem Trainer von Rostock gesprochen, was jetzt passieren wird, guckt sich das Ding nochmal an. Die Entscheidung, dass es rot ist, ist glasklar, meiner Meinung nach. Also der geht da schon.
Er hat auch nur drei Wiederholungen gebraucht.
Also genau, er wusste, also ich finde, Brumado hat, also man hat das schon gesehen, Brumado wusste genau, was er tut da mit seinem Ellbogen und mit Halbschulter, Halbellbogen da komplett einmal so eine Kieferschelle da gegeben. Und dann, bevor das Spiel überhaupt wieder angepfiffen wurde, gibt es dann erstmal die rote Karte für Rostock, wo ich sagen muss, ey, krass, der Mann hat wirklich Eier, dass er das jetzt, dass er die Karte zeigt, weil, also, das hätte dann nochmal richtig hochgehen können, gerade halt die Rostocker, die ja schon gut bedient waren. Das war dann auch, sag ich mal, würde ich sagen, mit eine spielentscheidende Szene, denn danach hat sich das Spiel dann erstmal spielerisch gebessert und vor allem auf unserer Seite deutlich verbessert.
Ja, vor der Halbzeit, da waren es dann jetzt ja nur noch 5, 6, 7 Minuten, gab es dann nur noch eine nennenswerte Szene. Das ist Tobi Mohr, der tatsächlich einen Freistoß etwas besser tritt als den ersten aus Minute 23. In Minute 45 plus 36 visiert Tobi Mohr das Torwart-Eck an und haut den Ball an die Latte. Erste ernstzunehmende Chance der Partie. Zur zweiten Halbzeit wird dann direkt mal Wechsel. Matriciani leicht angeschlagen. Brunner hat auch wieder eine ganze Halbzeit im Tank und kommt daher in Minute 46 für Matriciani. Und du hast gerade schon gesagt, Schalke beginnt wirklich spielerisch besser. Nicht gut, aber besser. Rostock mit einem Mann weniger steht mehr oder weniger nur noch hinten drin. Und in der folgenden Zeit gab es dann auch diverse Chancen. In der 53. Minute lassen wir mit der ersten Chance. Setzt irgendwie zum Seitfallzieher an, trifft den Ball dabei nicht richtig. Und 55. Minute gab es dann die, Mega-Chance für Lasme. Die erste. Tobi Mohr mit einer guten Hereingabe findet in der Mitte Brian Lasme. Der kommt völlig frei zum Kopfball. Und setzt den Ball erst auf den Boden, dann übers Tor. Also wirklich, der muss aufs Tor kommen. 4 Minuten später, ähnliche Szene, diesmal die andere Seite. Wieder kommt Lasme nach Hereingabe zum Kopfball und wieder köpft er den Ball drüber. Das sind zwei Dinger. Ich sag mal, einen davon musst du machen und beide müssen aufs Tor kommen, wenn du Stürmer bist. Also, in Kopfballungeheuer wird Brian Lasme in diesem Leben scheinbar nicht mehr, aber das war wirklich unglaublich schlecht, was der da für Chancen liegen lassen hat.
Also, ich hätte auch gesagt, hätte ein Terodde oder ein Polter den auf den Schädel bekommen, da wäre einer, da hätte es einmal gerappelt. Und das war wirklich, also, wieder Argumente dafür, dass Lasme nicht der allerbeste Fußballer ist und meiner Meinung nach, wie gesagt, auch nicht in die Startelf gehört. Ich finde, den kannst du halt zur 70. irgendwann dann mal einwechseln, weil der halt, der ist ultra schnell und wenn, sag ich mal, die ganze Defensive vom Gegner im Sack ist, dann kannst du ja mit langen Bällen dann noch mal besser arbeiten oder mit steilen Bällen hinter die Kette und da ist ein Lasme da Gold wert, aber ich finde, von Anfang an bringt er halt wirklich gar nichts und am Anfang der Saison wurde er auch oft auch da unter Reis noch damals auch immer Joker eingesetzt. Und da fand ich ihn auch, ehrlich gesagt, besser, als er jetzt ist, wenn er von Anfang an halt spielt. Aber ja, wie man schon merkt, über außen sollte es dann auch dann irgendwann klappen. Wieder war es Mohr, der über rechts kommt und ja, eine flache Flanke diesmal ins Zentrum schlägt, wo Terodde auch, muss ich sagen, finde ich super, dass er jetzt mittlerweile auch wieder seine Chancen von Anfang an bekommt. Echter Zielspieler da vorne drin, kann gut den Ball abschirmen, gut den Ball festmachen. Was er auch in dieser Situation tut, nimmt die Hereingabe gut an, dreht sich um die eigene Achse, spitzelt den Ball rüber zu Idrissi, ja, und der hat dann leichtes Spiel und spitzelt den Ball dann an am Rostocker Torwart vorbei ins linke untere Eck und ja, das wichtige 1:0 dann für uns, ja, wodurch wir dann Rostock, glaube ich, auch da schon den Stecker gezogen hatten, denn von denen kam wirklich gar nichts.
Nö, wer bei Schalke kam, war Polter Velasme, direkt im Anschluss an das Tor. Der holt sich, macht ein sehr, sehr gutes Spiel, holt sich aber in Minute 80 gelb. Eine Minute später holt sich Seguin auch gelb. Die einzige Entscheidung von Schiedsrichter Winter, wo man sagt, ach ja, die gelbe hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Rostock wechselt dann auch mit Singh und Perea für Vasiliades und Rein. Und in der 86. Minute hat man dann schon gemerkt, ja, Rostock hatte halt ein bisschen mehr dann den Ball, weil wir halt geführt haben, ohne in irgendeiner Weise gefährlich zu werden. Und dann gibt es tatsächlich mal einen Konter und das ist richtig gut gespielt. Ja, am Ende ist es Terodde, der den Ball wieder richtig toll nach vorne treibt. Der wird dann im Mittelkreis gefoult im Tempogegenstoß und Schiedsrichter Nicolas Winter, das i-Tüpfelchen auf der überragenden Leistung des jungen Schiedsrichters, lässt Vorteil laufen, erkennt, dass Schalke weiter in Ballbesitz bleibt. Polter geht noch einige Meter, schickt Kenan Karaman, ja, und der macht das gegen Kolke überragend. Also der setzt den Ball da perfekt oben rein. Kolke geht auch sehr, sehr früh runter, muss man sagen. Aber ja, toller Abschluss, gut gesehen. Super ausgespielter Konter, Polter war auch noch mitgelaufen. 2-0, da war es dann natürlich spätestens da, war es dann entschieden. Ja, muss man sagen, einfach mal ein blitzsauberer Konter. Ganz, ganz großes Lob dafür. Spiel war aber noch nicht vorbei. Die 92. Minute. Da trifft Schumacher nach einem Zweikampf mit Brunner. Trifft da Brunner am Hals. Und man diskutiert darüber, ist das Absicht oder nicht. Wenn es Absicht ist, ist es natürlich eine klare rote Karte. Aber da Absicht zu unterstellen, da will ich dem Schiedsrichter nicht anlassen, dass er da jetzt keine Absicht unterstellt. Es sieht aber sehr komisch aus, das muss man schon sagen. Und so wie Rostock sich dann auch in dieser Phase, wo das Spiel ja verloren war und die ja nur noch getreten haben, sich dann ja auch einfach mal so. Man hat einfach ein schlechtes Gefühl, ne? Es ist einfach, ja. Rostock ist mit Abstand die unfairste Mannschaft der Liga, die meisten Karten bekommen. Hat einen Grund. Und 93. Minute sieht dann nämlich Rossi Pahl auch noch die gelbe Karte, weil er Tempelmann komplett unnötig umtritt. Auch eine völlig unstrittige Entscheidung. Daraufhin regt sich der Co-Trainer von Rostock so sehr auf und sagt dann irgendwas, man sieht es ganz schön auf den Fernsehbildern, dass halt der Schiedsrichter zwar in der Nähe steht, aber vor allem der vierte Schiedsrichter, vierter Offizieller Marcel Unger, da dann halt direkt bedeutet, ja okay, der muss jetzt hier runter. Schiedsrichter Nerd Talk, der einzige Fehler, den Nicolas Witt in dem Spiel macht, ist, dass er bei der roten Karte gegen den Co-Trainer vom Platz geht und in die Coaching-Zone geht. Eigentlich bleibt man auf dem Platz stehen als Schiedsrichter an der Auslinie. Never leave your office. Aber ich glaube, das kann ihm jeder nachsehen und hat ja auch keinen Einfluss gehabt. Demnach super, super Leistung. Der Schiedsrichter war für mich der beste Mann auf dem Platz, muss ich wirklich sagen. Also in diesem kompletten Chaos-Spiel die Übersicht behalten. Schalke gewinnt am Ende 2-0. Ja, was sagt man zu so einem Spiel?
Einfach nur wichtig. Einfach nur wichtige drei Punkte. Ist super wichtig. Mitnehmen brauchst du nicht mehr drüber reden. Also
Rostock rutscht auf Platz 16, hat einen Grund. Die sind halt wirklich absolut fürchterlich. Also die spielen absoluten Antifußball, ähnlich wie Osnabrück. Also Kicker wirft halt Hansa Rostock keine einzige Torschance aus. 3 Torschüsse, 5 Kilometer weniger gelaufen, 11% Passquote weniger. Da wird es halt schon relativ dünn. Ne? 33% Ballbesitz nur, viel verloren. Luftzweikampfquote 25% bei Rostock. Ja, ist einfach nicht zweitligawürdig.
Nee, 100%. Und das in einem Heimspiel auch, muss man ja auch sagen. Also sich da so zu präsentieren. Und wie du schon sagtest, gehört auf jeden Fall auch zu den also Kategorie Osnabrück-Braunschweig. Nur halt dann noch ja, deutlich unfairer unterwegs, was mich dabei immer so ein bisschen stört, dann ehrlich gesagt. Ja, absolut unfaire Verlierer, wie ich fand, so, sobald, also als die halt in Rückstand lagen, du hast es gerade gesagt, so, das war geisteskrank, wie die angefangen haben zu treten und auch, wie die Bank sich da teilweise aufgeregt hat über Nichtigkeiten, aber einfach über Dinge, die so glasklar sind, wo du einfach nicht drüber diskutieren musst und brauchst. Und wie gesagt, können froh sein, dass sie nicht noch einen Platzverweis eigentlich bekommen haben, weil
hätte es Argument dafür geben.
Auf jeden Fall. Und mit Schalke-Brille sowieso und auch mit neutraler Brille muss ich einfach sagen, da kannst du den Fuß aber auch noch irgendwie kontrollieren und da nicht dein volles Gewicht draufstellen. Naja. Trotzdem am Ende 3 Punkte, gehen nach Gelsenkirchen. Ganz schnell wieder weg von der Ostsee. Schnell wieder ins Wohnzimmer, in die Felddienstarena. Und jetzt noch ein Spiel irgendwie über die Ziellinie bringen. Am besten auch nochmal mit einem Dreier natürlich. Wäre dann, glaube ich, ein echt versöhnlicher Jahresabschluss für das, was zwischenzeitlich jetzt in der Hinrunde alles so passiert ist. Und dann läuft das. Aber um das Spiel zuzumachen, Held und Depp des Spieltags, fangen wir mal mit dem Deppen an. Brian Lassme hätte das Spiel einfach schon deutlich früher zumachen können. Im Alleingang sogar 2 Riesenchancen gehabt und wie gesagt, bis auf diese 2 Chancen auch kein essentieller Faktor, er kommt wirklich nicht über das, was seine Stärke ist. Seine Schnelligkeit sieht man immer relativ wenig. Und wenn er dann in diese Abschlusspositionen oder Abschlussmöglichkeiten da kommt, wie es jetzt der Fall war, keine wirkliche Gefahr, die er da ausstrahlt. Deswegen denke ich, da doch ein verdienter Depp vielleicht.
Das sehe ich ähnlich. Beim Helden entscheiden wir uns für Blendi Idrissi. Startelfdebüt. Und vor allen Dingen, nochmal Lob dafür, dass er sich ja tatsächlich ja wirklich nie aufgegeben hat und immer wirklich Vollgas dabei geblieben ist, auch wenn wo er wirklich unter Reiß kaum Spielzeiten bekommen hat. Das hat sich jetzt ja auf jeden Fall ein bisschen geändert. Großes Lob dafür, Tor gemacht dann auch. Wirklich, wirklich sehr schön, freut mich für ihn. Der übrigens auch schon 25 ist, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass der schon so alt ist, in Anführungsstrichen.
Alter Hase.
Ja, ich dachte erst, der ist so Anfang 20, aber schon 25 Jahre alt. Bevor wir das Spiel zumachen, ich möchte kurz was über Rostock sagen. Wir schreien immer ganz laut, dass man Sport und Politik nicht so sehr vermischen soll, ob das immer so möglich ist, darüber kann man sich ja streiten, aber in einem Maße, wie die Fanszene und auch der Verein von Hansa Rostock auftritt, das ist wirklich eine Katastrophe. Also, und das ist seit Jahren so. Also, erstmal, Hansa Rostock ist der Verein, der offen rechtsradikal sein darf, also, einfach mal bei Interesse googeln, was die so an Hitlergrüßen im Stadion, sie Keilrufen im Stadion haben, ist wirklich erschreckend und wie wenig Sanktionen es da auch gibt. Und es ist natürlich auch auffällig, dass egal wer kommt, auch wenn Schalke sicherlich jetzt nicht unbeteiligt ist, das sei nochmal gesagt, egal wer kommt, ist da ja nur Krieg. Also es ist ja wirklich jedes Mal so unter diese dämliche Aufteilung des Stadions, dass da Heim- und Auswärtsblock nebeneinander sind. Ja, also Leute, DFB und DFL müssen sich da mal raffen. Also warum ist das erlaubt? Verbietet das mal. Ja. Die sollen ihr Stadion neu konzipieren und nicht so eine Scheiße da machen. Und dann sollen die mal aufhören mit ihrem dummen Gerede, genauso wie dass sich da auch der CEO hinstellt und da irgendwie sagt, ja, die Schalke haben ja angefangen und das so völlig rechtfertigt, dass da so irgendwelche Raketen aus dem Block fliegen. Also so, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber also ich sag mal so, könnt ihr mal den CEO googeln und könnt euch ja mal angucken, so wie der so aussieht und wo man den so politisch verorten würde vom äußeren Erscheinungsbild. Das sei nur dazu gesagt, ich finde, also es ist ein Verein, der, obwohl er ja eine lautstarke Fanszene hat, wirklich nichts in Deutschland braucht. Also es ist halt so ein bisschen das Dresden-Phänomen, einfach die halt eben im Namen des Vereins da irgendwie irgendwelche extremen politischen Positionen durchdrücken wollen. Es ist halt wirklich eine Katastrophe. Also kann man wirklich nicht gebrauchen. Du kannst nur hoffen, dass die absteigen, damit wir da nächste Saison nicht nochmal hin müssen, weil es ist ja einfach gefährlich. Eine Szene noch nach dem Spiel, die einige Schalker Fans mussten, weil ein Fanbus kaputt gegangen ist, mussten mit dem Schalker Mannschaftsbus aus Rostock wieder nach Gelsenkirchen gefahren werden. Da wurden irgendwelche Fanclubs in den Mannschaftsbus gesetzt. Die Spieler sind vom Flughafen Rostock geflogen. What else?
Aber ist auch ein Erlebnis.
Auch ein Erlebnis. Einmal ist schon geil. Ja, schon, aber es zeugt dann auch ganz viel davon, dass Schalke einfach dann sagt, ja, dann fahrt lieber im Mannschaftsbus, weil einfach das Risiko in Rostock bleiben. Ja, okay, also wer will das auch, aber...
Deswegen, also Motto war schnell weg, schnell wieder ins gemütliche, was ist gemütlich, gemütliche Gelsenkirchen und sich aufs nächste Spiel vorbereiten. So sieht's aus.
Ja, damit machen wir das Spiel zu. Wir haben nämlich ja noch ein bisschen was anderes zu bereden. Und zwar war man ja gerade so auf dem Modus, ja, Schalke 2 Spiele in Folge gewonnen. Vielleicht könnte ja etwas Ruhe einkehren, auch von der Vereinsführung her. Und dann kam der Montag und dann kam das Statement vom FC Schalke 04. Und das kam, glaube ich, sogar vergangenen Freitag schon. Vergangenen Freitag kam das schon. Hintergrund ist eine DFL-Versammlung am gestrigen Montag, dem 11. Dezember. Darüber wurde zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres darüber abgestimmt, bei der DFL, also der Deutschen Fußballliga, ein Investor einsteigt. Da geht es konkret um rund 1 Milliarde Euro über einen Zeitraum von 20 Jahren für 8% der Anteile der ausgegliederten Vermarktungsgruppe der DFL. Es ist ein bisschen kompliziert, aber um es vielleicht runterzubrechen, der Einstieg von Investoren, die da natürlich ein Mitspracherecht bekommen, ist ja, wie gerade für ein EV wie Schalke, sehr, sehr kritisch zu sehen. Wir gucken in die Premier League, wo wir einen zerstückelten Spieltag haben, wo wir teilweise 8-9 Anstoßzeiten haben am Wochenende. Dasselbe gilt für die La Liga, da ist das nämlich auch so, wo die einfach nur unter irgendwelchen Markennamen spielen und wo, ja, ganz viel Kritik ist. Und Schalke war eines der Teams, die im Mai bei der ersten Abstimmung dagegen votiert haben. Um das durchzusetzen, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und Schalke ist gekippt, umgefallen. Wir stimmen dafür oder haben dafür gestimmt. Felix, was ist dein Gefühl dazu?
Ich finde es, schon beschämend. Ich finde es peinlich eigentlich, weil eigentlich erwartet man, dass gerade von uns, die so auf e.V. immer so sich ein Aufgeilen und auch andere Clubs, die auch noch darunter fallen, eine ganz, ganz kritische, also muss man ganz, ganz stark hinterfragen, was da passiert ist, dass das jetzt halt gekippt ist. Ich finde, es ist erstmal eine Farce überhaupt, dass da nochmal drüber abgestimmt wurde, weil es wurde schon im Sommer oder im Mai war es, glaube ich.
Im Mai, ja.
Wurde schon mal darüber abgestimmt. Damals ging es noch um 10-12%, sind sie jetzt ausgegliederten Gruppe und jetzt sind es halt, 8-9, glaube ich. Und dass das jetzt so einen riesen Unterschied macht, dass man da jetzt als FC Schalke 04 sich da dann ja dafür stimmt, muss man ganz, ganz stark hinterfragen. Und ich glaube, das wird auch eine deutliche Reaktion in den ganzen Bundesliga-Stadien geben, da sich ja auch andere Fangruppen und Ultraszenen stark dagegen positioniert haben. Also gerade auch die Dortmunder muss man da nennen, die da fast, glaube ich, jetzt jeden Spieltag immer mal wieder ein Banner hatten, wo sie gegen Investoren in der Fußball-Bundesliga oder in der von der DFL geführten Ligen Stimmung gemacht haben. Liegt auch daran, dass Aki Watzke da ein großer Vorprescher war, der da richtig Stimmung für dieses Projekt gemacht hat. Und ich frage mich einfach nur, was wem nützt es denn was? Also das ist jetzt ein 1-Milliarden-Deal über 20 Jahre. Also für 20 Jahre verkauft man da jetzt 8% dieser Rechte, kriegt 1 Milliarde. Argument ist, ja, dann kann man mit den anderen Ligen ein bisschen aufschließen, was Fernsehgelder angeht. Man kann neue Formate und Angebote schaffen. Da muss man sagen, auf der einen Seite, dieser Gap zwischen Premier League zum Beispiel und Bundesliga wird dadurch nicht geschlossen. Die Premier League setzt jetzt innerhalb von 3 Jahren von 22 bis 25 10 Milliarden um. Das ist 10-mal so viel. Und das in nur 3 Jahren und wir machen das in 20 Jahren nur 1 Milliarde damit. Dann zweiter Punkt ist, neue Formate, Angebote, Perspektiven schaffen. So, Schlagwörter sind da immer, was genannt wird, Digitalisierung, Internationalisierung. Es ist alles ultraschwammig, was mich da auch ultra, also richtig dran stört. So, es gibt keinen konkreten Plan, was mit diesem Geld überhaupt so richtig gemacht wird. Und ich meine, wir haben ja gesehen, dass Sachen wie jetzt, wenn man über neue Formate und Angebote spricht, wie jetzt irgendwie, es steht ja angeblich ein Streamingdienst im Raum oder irgendwelche Dokus vielleicht, aber ich meine, diese All-or-Nothing-Doku zum Beispiel vom DFB, da hat man ja gesehen, wie sowas funktioniert hier in Deutschland, nämlich gar nicht. Es ist lachhaft so. Das mag vielleicht bei anderen Sachen wie jetzt in der Formel 1, in anderen Sportarten oder auch in der Premier League mit City, Arsenal, die hatten solche Dokus, es mag alles da funktionieren. Aber die haben damit auch deutlich früher angefangen. Du kannst jetzt nicht, du bist ja jetzt theoretisch für dieses Projekt schon 15 Jahre zu spät. Da wird sich nichts mehr dran ändern. Und dann finde ich es auch noch ganz, 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 ganz schlimm, dass diese Abstimmung anonym war. Weil dadurch, also, dass sich da keiner wirklich so nackig gemacht hat und gesagt hat, also klar, es gab die Vereine, Schalke hat ja auch seine Stellung, die Stellungnahme gemacht, aber wenn man sich jetzt Vereine wie Hannover anguckt, die halt nicht gesagt haben, okay, haben wir jetzt dafür oder dagegen gestimmt, das ist schon sehr, 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 sehr schlimm und sehr, sehr stark zu hinterfragen, meiner Meinung nach. Und ich bin mal gespannt, was das wirklich jetzt am Wochenende zur Folge hat, weil ich glaube, das wird da ordentlich knallen in den Stadien.
Ja, ich gehe da auch von aus. Du hast gerade schon richtig gesagt, es ist eine geheime Wahl. Aber einige Bundesligisten haben öffentlich ihr Abstimmungsergebnis geleakt. Einige nicht. Und aber es sickert natürlich Informationen durch. Es gibt gut vernetzte Journalisten. Danke für diese Arbeit da, vor allen Dingen der Seite Die Falschen Neuen und Sportschau, die da wirklich sehr gute Insights haben. Daher vielleicht einmal, wer für den Antrag gestimmt hat, sind Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, Bremen, Gladbach, Stuttgart, Frankfurt, Bochum, Heidenheim, Darmstadt, Mainz, Hamburg, Schalke, Fürth, Paderborn, Karlsruhe und Rostock. Dann gibt es noch zwei Teams, die sich enthalten haben. Das sind Augsburg und Osnabrück. Das zählt aber de facto als Nein-Stimme, weil du halt für diese Änderung Ja-Stimmen brauchst. Gegen den Antrag haben gestimmt Freiburg, Köln, Union, Pauli, Düsseldorf, Nürnberg, Braunschweig, Hertha und Magdeburg. Das heißt, wir haben noch fünf Vereine, von denen wir es nicht wissen. Das sind Hannover, Elversberg, Lautern, Kiel und Wiesbaden. Aber neueste Entwicklung, gerade wo wir nämlich diesen Podcast aufnehmen, der FC Kaiserslautern, haben wohl Journalisten herausgefunden, hat wohl für Nein gestimmt. Das ist der 10. Verein, der für Nein gestimmt hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Wiesbaden, Kiel, Elversberg und Hannover für Ja gestimmt haben. Und das ist insofern interessant, als dass, wer ist natürlich bei Hannover dafür zuständig, da abzustimmen? Unser guter Freund Martin Kind. Also über Martin Kind ist, glaube ich, alles gesagt. Ganz, ganz fürchterliche Person im deutschen Fußball, dass der immer noch bei Hannover vorstehend ist. Da schämen sich auch die Hannover-Fans ja bekanntermaßen einfach nur für. Und letztendlich ist es aber eine Entscheidung, die ja nicht, ich sag mal, Martin Kind trifft, wie abgestimmt wird, sondern der e.V. Hannover wirtschaftet nach der 50-plus-1-Regel. Das bedeutet, der e.V. ist vollständig weisungsbefugt. Der e.V. hat Martin Kind angewiesen, mit Nein zu stimmen. Martin Kind hat aber offensichtlich laut den aktuellen Informationen mit Ja gestimmt. Das ist natürlich erstmal ein krasser Verstoß gegen die 50-plus-1-Regel. Es wird spannend, ob das was zur Folge hat, auf juristischer Ebene oder auf Ebene von der DFL. Ich sag mal so, in den Stadien, da wird es eine Folge haben. Und jetzt kommt das auch noch, perfekt nach dem 13.12., der nächste Spieltag, der ja sowieso immer, wo es ja immer so ein bisschen fantechnisch, ich sag mal, heißer hergeht. Und also Hannover hat das Topspiel auch noch am Abend. Also ich sag mal so, da wird es in vielen Stadien am Wochenende wird es da sehr, sehr knallen. Und ich glaube, dass wir um 18.30 dagegen Fürth den Anfang machen. Glaube ich. Also ja, bin mir da sehr sicher, dass es da gut heiß hergehen wird.
Es ist ein schwarzer Tag einfach für den Fußball, für den deutschen Fußball jetzt. Also ich finde das unfassbar schlimm, ehrlich gesagt. Also, weil du damit ja wirklich Tür und Tor Investoren öffnest, sag ich mal, Saudi-Arabien, Katar, was weiß ich alles, was so einfach, wo ich dann nicht mehr, weiß ich nicht, das will ich nicht unterstützen, wenn ich irgendwie mir ein Sky-Abo hole oder was weiß ich, was für ein Abo dann hole und da irgendwie, ja, dann so ein Regime oder was dann indirekt unterstütze, das ist, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, kann man, also ich bin gespannt, was das zur Folge hat und zur Folge haben wird. Ich glaube aber, dass die DFL sich das da sehr, sehr verscherzt hat, auch dass man da so wirklich gar keine Fanbeteiligung hat, weil, ja, ganz ehrlich, was sind wir denn noch? Was sind wir denn noch in Deutschland? Worauf kann man denn noch stolz sein auf die Bundesliga? Ja, auf die Fans und auf die Fankultur. Guckt euch mal die Fanzahlen an aus der Premier League, aus der La Liga, oder guckt euch mal die Bundesliga an. Guckt euch die zweite Bundesliga an, was wir da für überragende Fanzahlen haben und für, ja, eine überragende Stimmung und wo die ganze Welt neidisch auf uns ist. Wie viele Dokus gibt es über das Revierderby von irgendwelchen brasilianischen Journalismusportalen? Ja? Also,
ja.
Ich sag mal, so hat einen Grund. Und wenn man das halt irgendwie versucht aufzugeben und da halt Premier League-Zustände macht, keine Stehplätze, kein Alkohol, Zerstückelung des Spielplans, das hat vielleicht in der Premier League funktioniert, das wird in der Bundesliga nicht funktionieren. Die Leute werden Amok laufen. Und ich glaube, dass Folgen für die DFL da noch gar nicht abzusehen sind. Und ich glaube, dass natürlich für Vermarktungsrechte sind Spielabbrüche immer sehr, sehr schlecht. Ja, also ich kann es mir vorstellen, dass es am nächsten Wochenende zu, ich würde sagen, mehreren Spielabbrüchen kommt, weil das einfach bewusst provoziert wird. Das kann ich mir vorstellen. Also bin gespannt. Der Freitag bietet da sowohl auf Schalke als auch dann später Gladbach gegen Bremen in der Bundesliga, bietet da auf jeden Fall reichlich Zündstoff und ich bin gespannt, was das ja am Ende so geben wird. Und vielleicht auch nochmal, um da nochmal das auf Schalke runterzubrechen. Axel Hefer, der ja immer so als Fürsprecher der Nordkurve und als sehr ultranah bezeichnet wurde, der hat natürlich auch damit, dass er diese Entscheidung mittrifft, hat er sich natürlich, hat sich da natürlich komplett selbst entmachtet und letztendlich ist sich komplett verscherzt. Also ich glaube, dass da der Protest extrem sein wird und es ist natürlich auch die Frage, wie geht das dann so, wie geht es dann weiter auf Schalke? Ich glaube, da werden am Freitag sehr, sehr viele Antworten drauf gegeben. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dem Punkt. Wir finden es beide absolut entsetzlich scheiße und schämen uns. Also wirklich, ich muss sagen, das erste Mal in den, wie lange bin ich jetzt Schalke-Fan? 18 Jahre, würde ich sagen. Wirklich, und Mitglied seit 2007, also auch inzwischen seit 16 Jahren. Ich schäme mich wirklich. Ich schäme mich für den Verein, wo ich Mitglied bin. Ich schäme mich dafür, dass dieser Verein das an mir vorbei diese Entscheidung treffen darf, dass ich da kein Mitspracherecht habe, weil letztendlich wird der Verein von mir mitfinanziert und mitgeführt, das ist ja einfach so, als Mitglieder geführter Verein. Ja, und ich hoffe, dass das etwas ist, vor allem vielleicht nochmal zur Erwähnung, wir haben ja gesagt, 2/3 Mehrheit, also hätte Schalke dagegen gestimmt, wäre der Antrag gescheitert. Also es war jetzt nicht so egal, wie wir stimmen, sondern eine Nein-Stimme mehr hätte gereicht.
Ja. Und da ist es halt. Aber da kannst du, wie gesagt, dabei. Ich finde, da sind genug Vereine dabei gewesen, wo ich mich echt, wo ich mich frage, warum. Also auch wenn man jetzt dann so überlegt, dadurch, dass Kaiserslautern jetzt gesagt hat, die hatten auch dagegen gestimmt, so Vereine wie Elversberg und Wiesbaden auch, so was, denen nützt das halt alles auch gar nichts. Also da liegen am Ende von diesem ganzen, von dieser ganzen Verteilung dieser 1 Milliarde Euro werden da 100 Millionen übrig bleiben, die dann auf die Clubs verteilt werden für irgendwelche Auslandsreisen oder was weiß ich. Und was bringt denn eine Auslandsreise dem SVW in Wiesbaden oder irgendwie dem oder Hansa Rostock auch zum Beispiel so? Da wird sich jetzt kein Chinese, weiß nicht, Rostock-Spiele dadurch angucken. So, dem das was bringen wird, ist halt Bayern, Dortmund, Leipzig. So, das sind dann die Kandidaten wieder. Und
ja, da letztendlich wird der Gap noch größer in den
Ligen. Genau. Das, was halt irgendwie, also ich weiß gar nicht, wie blind man sein kann als S04-Verantwortlicher, als Fürth-Verantwortlicher, als Rostock-Verantwortlicher, als da kannst du zig Mannschaften nennen. Die einzigen, die es halt, die davon profitieren werden, sind die ersten drei. Und der Rest, ja, halt nicht. So, weder gewinnt die Liga daran an internationaler Relevanz, noch irgendein Verein. Das ist einfach, ja, Sehr, 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 sehr bedenklich. Aber wie gesagt, also mal gucken, was da jetzt noch da mit Hannover und Kind passiert, ob das nochmal irgendwie, ja, nochmal irgendwo vors Gericht geht. Ja, ist die einzige Hoffnung gerade, die man so haben kann. Denn, wie man hört, sollen ja jetzt die Verhandlungen schon starten und dann schon zur nächsten Saison damit begonnen werden.
Ja, ich bin soweit sprachlos. Damit das jetzt nicht so weitergeht, würde ich sagen, kommen wir noch zu unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an, wie ja, seit einigen Wochen inzwischen bei den Junioren, um da auch einmal drauf zu schauen, und fangen an bei natürlich bei den U19 Junioren, und da müssen wir leider eine Niederlage vermelden, eine etwas überraschende Niederlage. Wir sind ja Dritter und hätten nach dem Spiel jetzt punktgleich mit Dortmund und Leverkusen, die auf 1 und 2 stehen sein können, haben aber leider gegen Arminia Bielefeld 1:0 verloren. Krasnitsch in der 24. Minute mit dem Tor des Spiels, da leider ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft.
Kommen wir zu U23, die hat auch gespielt in der Regionalliga West zu Hause gegen den 1. FC Düren, eine Mannschaft, die ein bisschen ja, besser dasteht in der Tabelle. Ja, wir gewinnen das Spiel mit 3:0 und das ja mit wenig Bundesliga-Profi oder mit wenig Profis aus dem Lizenzspielerkader. Nur Cissé und Ivan waren da eingesetzt worden. Van der Sloot hat auch wieder gespielt, aber. Ja, Spieler des Spiels war, denke ich mal, Armadin, rechter Außenbahnspieler, der ja, einen Doppelpack gemacht hat und somit Schalke auf die Siegerstraße geführt hat. Schalke gewinnt mit 3:0 gegen Düren, steht jetzt gesichert im Mittelfeld, weder irgendwie Chancen auf den Aufstieg noch Chancen irgendwie abzusteigen aktuell. Eine sehr solide Saison, die sie da gerade runterspielen. Und das gegen, ja, eine Mannschaft, die deutlich besser dargestellt in der Tabelle steht mit Düren auf Platz 5.
Wir schauen in Liga 2 und gehen zu den von uns gerade mehrfach thematisierten Hannoveranern. Die hatten ein Heimspiel gegen Karlsruhe, auch einer der Vereine, die übrigens im Mai noch mit Nein gestimmt haben und jetzt mit Ja. Und Karlsruhe hat relativ schnell mit 2:0 geführt nach 53 Minuten. 11. Minute Eigentor Halstenberg, der große Clou ja in der Sommerpause. 1:0 Karlsruhe, Lars Stindl, der große Clou der Karlsruher zum 2:0. Und ja, Hannover kommt aber zurück. Vogelsammer in der 72. und in der Nachspielzeit erzielt Moreau ja tatsächlich noch den Ausgleich. Interessanterweise ist das Spiel Hannover gegen Karlsruhe der beiden Vereine, die wir, also ich habe Hannover auf Relegationsplatz getippt und du hast Karlsruhe auf den Relegationsplatz getippt, auf den Aufstiegsrelegationsplatz wohlgemerkt. Ja, wir haben beide Unrecht. Hannover aktuell Sechster, Karlsruhe 14. Also da haben wir uns wohl ein bisschen verkalkuliert.
Ein bisschen. Kommen wir zum nächsten Spiel, zum nächsten Freitagabendspiel. Wiesbaden empfängt zu Hause Eintracht Braunschweig. Ja, tabellarisch eigentlich eine Sache, die an Wiesbaden gehen müsste. Aber nein, dem ist nicht so. Obwohl Wiesbaden in der 18. Minute in Führung geht, ja, verlieren sie das Spiel dann noch mit 3:1, denn in der Halbzeit wird Philipp eingewechselt. Der legt in der 48. für Kaufmann auf, trifft in der 56. selber und Kaufmann macht dann in der 76. dann nochmal das, ja, 3:1, den Deckel drauf. Interessant, dass Braunschweig auswärts punkten kann. Das sind die ersten Punkte für Braunschweig überhaupt in der Ferne. Ja, stehen jetzt zwar noch immer auf Platz 17, weit abgeschlagen auch noch immer von Rostock, die auf Platz 16 ja, verweilen. 6 Punkte auf den Relegationsrang. Mal gucken, ob Braunschweig jetzt damit irgendeine Serie gestartet hat. Ich glaube nicht.
Wir gehen zum Samstag und zum HSV. Ja, der HSV macht mal wieder HSV-Dinge. Immer wieder lassen sie Punkte liegen, so auch im Heimspiel gegen Paderborn. Und dabei sieht es eigentlich alles gut aus am Anfang. Laszlo Benesch in der 11. Minute bringt Hamburg in Führung. Bibia bringt ja, Paderborn zurück. 1:1 Ausgleich. Halbzeit macht Ansar dann das 2:1. Ja, und dann wird es farbig. Jeweils gelbe Karten auf beiden Seiten, diverse. Und in der 68. Minute trifft dann Bilbia völlig unnötig. Oliveira, hart, offene Sohle, der knickt komplett weg. Und ja, Schiedsrichter Dingert zückt zuerst gelb, bekommt aber einen Hinweis aus Köln geht raus. Platzverweis. Damit Hamburg in Überzahl, hat die Chance, dass nochmal was geht. Aber 8 Minuten später gibt es die zweite rote Karte gegen Miro Muheim, der spielt bei Hamburg. Und damit ist dann zumindest das Spiel an Mitspielern wieder ausgeglichen. Muheim räumt dabei Obermeier rechts vom Strafraum ab. Nach Videobeweiseingriff entscheidet Dingert auf Notbremse. Wurde viel diskutiert. Ich finde es ehrlich gesagt die richtige Entscheidung, weil er sehr stark in den Strafraum zieht und von da abschließen kann. Ich finde beide rote Karten völlig gerechtfertigt. Hamburg patzt, verweilt auf Platz 3. Paderborn springt wieder in die obere Tabellenhälfte, Platz 9.
Kommen wir zum ersten FC Kaiserslautern und Dimitrios Gramotzes, der sein Trainerdebüt, sein Ligadebüt gegeben hat, gegen Hertha BSC Berlin. Ja, Debüt misslungen. Lauter verliert das Spiel 1-2. Sie gehen zwar in Führung, fangen sich aber dann nach Wiederanpfiff durch Niederlechner den Ausgleich, der ja per Fallrückzieher da echt sehenswert trifft. Ja, 59. Spielminute tut dann Aremu Lautern einen Bärendienst, holt sich glattrot ab. Ja, und Hertha macht es dann gut, nutzt die Überzahl aus. Kempf stellt dann in der 82. auf 2-1. Hertha gewinnt das Spiel damit, holt sich wieder einmal 3 Punkte und ja, klopft jetzt auch so langsam sogar an die Aufstiegsränge an. Mit 24 Punkten auf Platz 7, 4 Punkte jetzt auf den Relegationsrang. Lautern, ja, weiter in der Abwärtsspirale rutschen auf Platz 15.
Ja, für die sind wirklich im freien Fall. Mal gucken, wann die sich so fangen und ob. Wer in der Aufwärtsspirale ist, ist unser Gegner aus der kommenden Woche, Greuther Fürth. Die sind inzwischen Vierter, spielen 1-1 gegen Magdeburg und lange Zeit sieht es auch so aus, als könnte Fürth das Spiel gewinnen und damit tatsächlich auf den Relegationsrang springen. 1-0 von Lemperle in der 59. Aber El Hankouri, 95. Minute mit dem Ausgleich. Magdeburg rastet komplett aus. El Hankouri auch, jubelt auf dem Zaun, kriegt dafür sogar noch gelb. Ja. Am Ende 1-1 für Fürth geht es damit wieder einen weiteren Platz nach oben. Aber natürlich nach so einem Ausgleich in der 59. Ausgleich in der 95. so rum. Erstmal doch wahrscheinlich eher etwas ernüchternd.
Wir kommen zum Topspiel. Der VfL Osnabrück empfängt zu Hause den Tabellenersten, den Spitzenreiter, den ersten FC St. Pauli. Eigentlich wirklich eine klare Sache. Ich habe da, glaube ich, bei Kicktipp 4-0 für Pauli getippt, aber Osnabrück mit einer richtigen Leistungssteigerung holt einen Punkt gegen den Erstplatzierten. 1-1 geht das Spiel aus, obwohl Pauli in der 6. Minute schon in Führung geht durch Irvine. Also eigentlich dachte man, ja, jetzt nehmen die Dinge seinen Lauf, aber Osnabrück hat sich kämpferisch gezeigt und hat in der 82. dann den Ausgleich gemacht durch Makridis. Geht dann in der 93. noch in Unterzahl, wie man fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Der Freistoß dann aus 18 Metern wurde dann auch nochmal richtig gefährlich, aber Kuhn, der Torhüter von Osnabrück, hat in diesem Spiel sehr über sich hinausgewachsen und hat den Freistoß auch gehalten gegen Hartl. Und ja, holt somit im Endeffekt wirklich einen verdienten Punkt, da die zweite Halbzeit wirklich an Osnabrück ging.
Man muss auch übrigens da nochmal sagen, nochmal ein Wort zu Osnabrück. Der bemitleidenswerte Lennart Grill ist auch, also der Torwart von Osnabrück ist einfach auf die Bank verbannt worden und Kuhn macht jetzt so ein Spiel, das ist schon, es läuft nicht für den jungen Torwart, der gar nicht mehr so jung ist. Ich glaube, der ist auch inzwischen 24. Das ist schon ärgerlich, muss man wirklich sagen, kann einem wirklich leid tun. Wir gehen zum Sonntag und dem Topspiel des Spieltags. Wir gehen zu Düsseldorf gegen Kiel. Und Kiel trifft einfach weiter und gewinnt einfach weiter. Die gewinnen auswärts auch in Düsseldorf mit 1-0. Torschütze des Tages, Luis Holtby, ein guter alter Bekannter auf Schalke. Ja, am Ende in der 18. Minute das Tor erreicht. Zwischendurch fliegt noch Felix Klaus vom Platz. Aber der Videobeweis korrigiert den Schiedsrichter. Anstatt Rot gibt es nur Gelb. Richtige Entscheidung. Und am Ende Kiel jetzt auf Platz 2, punktgleich mit Pauli. Düsseldorf rutscht tatsächlich damit auf Platz 5. Kleine Krise.
Machen wir den Spieltag zu mit Elversberg gegen Nürnberg. Kurz und knackig, Nürnberg gewinnt das Spiel glücklich mit 1-0. Herr Yashi in der 83. Entscheidet das Spiel. Nürnberg durchbricht damit so ein bisschen seine kleine Krise. 3 Niederlagen in Folge zuvor. Aber jetzt ja, 3 Punkte mal wieder für die Nürnberger und ja, auf jeden Fall wichtig, sind wieder auf Platz 10 jetzt gerutscht. Elversberg rutscht ein bisschen ab auf Platz 8, aber ich denke, die brauchen sich gar nicht beschweren, wie es für die in der Tabelle gerade aussieht.
Und vielleicht ist euch was auch aufgefallen, 9 Spiele, 2. Liga und kein einziger Heimsieg, alles unentschieden oder Auswärtssiege, erst zum 3. Mal in der Zweitliga-Historie der Fall gewesen. Also das Wochenende der Auswärtsteams, könnte man sagen. Zum Glück fahren wir 1 davon. Hoffen wir, dass das in der nächsten Woche nicht so weitergeht, weil da müssen wir direkt schon am Freitag ran. Heimspiel gegen Greuther Fürth, Freitag 18:30, kommen wir gleich zu. Parallel haben wir noch die Begegnung zwischen Paderborn und Rostock. Am Samstag Hertha gegen Osnabrück, Magdeburg gegen Düsseldorf, Nürnberg gegen Hamburg, ein Duell für ja, Traditionalisten. Kiel gegen Hannover ist das Topspiel. Am Sonntag empfängt noch Pauli Wiesbaden, Karlsruhe-Elversberg und Braunschweig empfängt Lautern. Ist der letzte Spieltag vor der Winterpause und ja, die Möglichkeit, das 3. Mal in Folge zu 0 zu spielen, das 3. Mal in Folge einen Sieg mitzunehmen, wäre auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig. Dann stehst du da mit 22 Punkten, das ist auch nicht gut, aber dann hätte man sich zumindest zum Jahresabschluss nochmal was ja, Versöhnliches geschaffen. Was sind so deine Gefühle zum Spiel?
Ja, ich hoffe, dass man jetzt einfach den positiven Schwung aus den letzten beiden Spielen jetzt mitnimmt einfach und gegen Fürth ja zumindest wieder das Kämpferische auf den Platz bringt, was in den letzten Spielen auf jeden Fall gegeben war. Ich weiß nicht, wie gut da unsere Chancen stehen, denn Fürth ist, wenn man auf die Tabelle guckt, die sind halt 4. Wir hatten letzte Woche noch gesagt, ja gut, wir wissen auch nicht so ganz, warum die da oben stehen, aber die sind halt aktuell halt wirklich echt in Form, machen, gewinnen ihre Spiele zwar sehr, sehr minimalistisch, oft nur mit einem Tor Vorsprung oder generell fallen bei Fürth relativ wenig Tore, aber ja, ich denke, wir haben gute Chancen da, sofern das Spiel nicht abgebrochen wird, wenn wir da nicht ja, für einen Spielabbruch sorgen, dass wir da, denke ich, gute Chancen haben, zu Hause den 3. Sieg in Folge einzufahren und damit, wie du schon sagtest, irgendwie dann doch ein versöhnliches Ende der Hinrunde da finden und dann nochmal in der Winterpause alles neu sortiert werden kann, um dann nochmal vielleicht dann in der Rückrunde anzugreifen und mal zumindest vielleicht eine positive Bilanz hinterher auf die Tabelle zu bringen.
Ja, kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass wir da ganz, ganz gute Chancen haben, dass das wichtig wird. Ich bin dran mit Tippen. Ich tippe mal ein 2:1 für Schalke.
Verdammt. Wir schießen keine 3 Tore. Ich sag 1-0. Wir gewinnen 1-0.
Du sagst 1-0, ja, aber immerhin glaubst du mit an den Sieg. Ja, und wir sind im Stadion am Freitag gemeinsam, Felix und ich. Ja, daher schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei. Wir werden das Spiel da bestimmt auch etwas begleiten mit den Stories. Zum nächsten Spieltag gibt es auch wieder einen Instagram-Post. Der ist das erste Mal jetzt gegen Rostock ausgefallen. Wegen der Krankheit. Apropos Krankheit, ich entschuldige mich auch für meine Stimme. Ich glaube, die ist die ganze Zeit relativ angeschlagen. Ich hoffe, es wird nächste Woche besser und dann ist auch erstmal Weihnachtspause, dann werden wir alle gesund und ja, starten hoffentlich mit einem guten Gefühl ins kommende Jahr und wahrscheinlich starten wir das kommende Jahr mit einem Trainingslager, das stand lange auf der Kippe, es gibt's jetzt scheinbar doch, wir fliegen scheinbar nach Portugal, das Geld wurde aufgetrieben und wir können ins Trainingslager, das ist auf jeden Fall eine ganz gute News, jetzt nochmal einmal zusammenreißen, ja, sportlich auf den Sieg hoffen und ja, mal gucken, was so auf den Rängen passiert, ne? Wir werden sehen.
Das bleibt spannend.
Darüber unterrichten wir euch in der kommenden Woche, kurz vor Weihnachten. Bis dahin, schöne Adventszeit, bleibt sportlich, Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschüss.